It's the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 648. Yes, 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 baby. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis und ihr seid dabei bei Reds Folge 648. Und was für eine Folge das wird. Mein Name ist Dennis, ich sende aus Hamburg-Altona und er sendet aus Borgfelde. Er ist der Sheriff von Borgfelde, der Co-Sheriff von Benjamin Blümchen, wenn Otto gerade auf Klassenfahrt ist. Er ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico!
Hallo Dennis, hallo herzlich liebes Reds Universum. Es ist mal wieder soweit und ich habe immer noch ein kleines Grinsen, ein leichtes, freches, keckes Grinsen im Gesicht nach diesem wunderschönen Pay-Per-View, den wir am Wochenende sehen durften. All Out, AEW hat uns alle beglückt, fast alle, glaube ich. Ich habe von keinem etwas Schlechtes gehört. Viele Überraschungen waren dabei und es macht wieder Spaß, Catchen zu gucken.
Die WWE hat ja lange Jahre.
Wer? Muss man schon meinst du? Wen?
Die WWE hat lange Jahre probiert, uns diese Lust am Wrestling zu nehmen. Umso erfreuter bin ich, dass man doch ein Wrestling-Event gucken kann und Spaß dabei haben kann. Das heißt, wir werden heute natürlich sprechen über AEW All Out, über die Sachen, die danach bei Dynamite passiert sind. Das ist auch ganz aktuell. Wir sind heute am Donnerstagabend noch ein bisschen später dran, als es normal der Fall ist. Das heißt, es gibt auch schon das Rating dazu, zur Dynamite-Sendung nach All Out. Man weiß schon, All Out wird der meistgekaufte Pay-Per-View sein in der AEW-Historie. Der bisherige Rekord lag, glaube ich, bei 145.000, 135.000 verkauften Pay-Per-Views. Das heißt, man steuert hier wahrscheinlich irgendwas zwischen 180 und 220.000, würde ich mal schätzen. So viel Pay-Per-Views hat seit 1998 niemand mehr außer der WWE verkauft. Und vor dem WWE Network haben die meisten WWE Pay-Per-Views, so wenn es nicht gerade der SummerSlam oder der Royal Rumble war, die haben zu kämpfen gehabt mit 200.000. Also wenn man das schaffen sollte, wäre das ein großes Highlight. Wir werden heute drüber sprechen. Und wenn wir am Ende noch Zeit haben, vielleicht auch mal ganz kurz, was die WWE macht. Aber da gibt's eigentlich tatsächlich momentan nichts wirklich Spannendes zu berichten, Nico. Deswegen lass uns anfangen mit All Out. Und wir werden natürlich gleich dann auch im Anschluss das erste All-Out-Tippspiel auflösen. Ich gucke auch hier parallel mal, wie viele Leute sich angemeldet haben. Das ist nämlich wirklich verrückt. Ich habe es ja relativ kurzfristig online gestellt. Ich habe es ja auch nur hier einmal bei Reds angekündigt. Trotzdem haben sich, warte, muss man hier nach unten scrollen, 110, 11, 12, 13, 113 Leute haben sich zwischen den Freitagmorgen, wo ich es online gestellt habe, und dem Sonntagabend haben sich dafür angemeldet. Also herzlichen Glückwunsch, vielen Dank dafür.
Ich glaube, der eine oder andere, der sich für AEW interessiert, ne? Ja, wer hätte das gedacht?
Ja. Und ich kriegte jedes Mal eine E-Mail-Bestätigung, wenn sich jemand angemeldet hat. Und da habe ich schon gesehen, ich denke so, oh fuck, wie viel sind die jetzt? Irgendwie 40, 60? Aber ich hatte tatsächlich nicht auf dem Schirm, dass es 113 sind. Ihr könnt euch natürlich noch weiterhin anmelden. Ich habe auch gesehen, der eine oder andere hat sich jetzt erst nach dem Pay-Per-View angemeldet. Das ist ja nicht schlimm. Seid ihr dann einfach für Full Gear mit dabei. Aber Nico, lass uns nicht lange um den heißen und sehr leckeren Brei herumreden. AEW All Out. Letztes Jahr fand es ja im, weiß gar nicht, wie heißt es, diese Arena in Jacksonville? Daily's Place. Daily's Place statt. Das Jahr davor waren Kutzi und ich ja, Bettwäsche und Sven aus Hannover, zusammen sogar in Chicago haben sie das angeguckt. Und der erste All-Out war ja dann damals noch All-In-Pay-Per-View. Und jetzt eben wieder in Chicago. Und es ging los mit dem Buy-In, mit der Pre-Show. Und das war ein 10-Man-Tag-Team-Match. Die Best Friends und der Jurassic Express hatten es zu tun mit The Hardy Family Office und The Hybrid 2.
Die Faces konnten sich durchsetzen, Best Friends und Jurassic Express. Ich war ein bisschen traurig, dass wir dieses Match nicht auf der Card gesehen haben, beziehungsweise dass wir Jurassic Express nicht auf der Card gesehen haben, denn der Jungle Boy kommt ja verdammt gut an bei den Fans. Tat mir ein bisschen leid, aber ein schönes Kickoff-Show, in Anführungszeichen Buy-In, Pre-Show-Match, war ganz cool.
Du hast ja auch schon immer so langes, wehendes Haar getragen. Hat man dich auch in der Grundschule ab und zu vielleicht Jungle Boy genannt? Oder was war dein Spitzname?
Ja, also ich sag mal, das war in der Grundschule, da konnten die noch nicht so gut Englisch. Ich war immer der Dschungeljunge.
Ja. Ennepetal ist ja auch, wissen ja auch viele Leute gar nicht, da wurde ja tatsächlich, das Dorf Ennepetal wurde ja tatsächlich erst in den späten 80er Jahren überhaupt erst entdeckt.
Wurde entdeckt ja, das passt dann irgendwie. Nee, es wurde vorher schon entdeckt, denn das Dschungelbuch wurde da ja gedreht damals. Aber
das Originale.
So entdeckt, das Originale. Aber so richtig entdeckt ist in den 80ern, ja.
Also, das Match war in der Buy-In-Show und ich kann generell die Buy-In-Show empfehlen, denn es gab auch noch mal einen kleinen Rückblick über das CM Punk oder zum CM Punk Debüt und so weiter, noch mal ein Sit-Down-Interview mit Jim Ross und so weiter. Also, wer das noch nicht gesehen hat und wer noch übers Wochenende jetzt vielleicht ein bisschen Zeit hat und sagt, oh Mensch, All Out habe ich gesehen, aber die Buy-In-Show, die Pre-Show quasi bei der WWE, schenke ich mir die immer. Guckt euch hier mal an. Also durchaus sehenswert und eben mit dem ersten Match. Dann ging es los, Nico, mit der Main-Show. Und das erste Match, das war direkt ein Kracher. Wir hatten ja ein bisschen spekuliert, vielleicht, dass man das Cage-Match als erstes macht. Das hat man nicht gemacht, sondern das erste Match war um den AEW-TNT-Title Miro gegen Eddie Kingston. Und schon beim Entrance der beiden hat man gemerkt, wow, das Publikum hat richtig, richtig Bock hier drauf und das war quasi auch, das kann man jetzt schon sagen, durchweg den ganzen Abend so. Das Publikum hat die Show von einer sehr guten Show, was das Wrestlerische anging, zu einer sehr, sehr guten Show gemacht. Aber die hatten so viel Spaß. Ich habe vor 2-3 Wochen schon mal gesagt, das fühlt sich immer an, so eine Dynamite-Sendung wie der letzte Schultag. Und das hier war, das war wie eine Abi-Feier.
Das war bestandenes Abitur.
Ja.
Also das war wirklich, nee, es war großartig. Ne? Die Fans waren richtig heiß, gerade beim ersten Match extrem heiß. Es ebbte etwas ab, aber sie waren durchgehend gut drauf. Ebbte auch dann wieder zu, ebben gibt es nicht. Ne? Es nahm wieder zu. Ich fand sowieso, dass der gesamte Pay-Per-View, er war relativ gut strukturiert. Ne? Er hatte so ein bisschen, also ein bisschen oldschoolig, ne? Man hat so angefangen mit einem soliden, guten Match, hat sich so ein bisschen vorgearbeitet mit Wrestling und Mitte des Pay-Per-Views gab es dann dieses phänomenale Steel Cage Match und man hat sich dann zum Main Event vorgearbeitet mit so einem kleinen Filler Match à la WWE, damals Big Show, den hat man dann vor den Main Event geschoben. Aber es waren tolle Matches durchgehend, hat wahnsinnig Spaß gemacht aus dem ersten Match. Es hat nicht gereicht für unseren Freund Eddie Kingston, denn Miro konnte sich hier durchsetzen. Seine Ehegattin Lana tauchte nicht auf. Ich hatte irgendwie vermutet, dass sie sich sehen lässt. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass ich da falsch getippt hatte. Aber das Ergebnis des Matches, den Matchausgang, den habe ich natürlich richtig getippt.
Genau, das haben wir so eher auch so tatsächlich auch prognostiziert gehabt, ne, dass Miro hier erstmal noch den Titel verteidigt, um dann vielleicht dann beim Grand Slam Event übernächste Woche in diesem Tennisstadion, im Arthur Ashe Stadion, wo gerade die US Open stattfinden, dass man da vielleicht dann nochmal ein Rückmatch macht. Danach sieht's ja auch aktuell aus und vor der größten Crowd, man hat hier jetzt schon über 18.000 Tickets verkauft, könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen, dass Eddie Kingston hier vielleicht sich den Titel holt, aber warten wir mal ab. Zweites Match des Abends war John Moxley. Ich kann es leider nicht annähernd so gut wie wer ist der? Hier der Ringsprecher? Tom Phillips? Heißt der Tom Phillips?
Ist es?
Nee, heißt nicht Tom Phillips.
Ist es,
Tom Phillips
ist der andere. Ist es nicht Tom Phillips? Ich guck mal ganz kurz nach. Wir haben doch letztes Mal schon... Ja,
Justin Roberts heißt er.
Justin Roberts.
John Moxley.
Ja, der ist gut drauf, ne?
Gegen Satoshi Kojima. Und ich denke mal, da wird sich unsere gute Freundin, die Jenny, sehr gefreut haben. Wahrscheinlich hat sie sich aber auch nach dem Match noch ein bisschen mehr gefreut. Da kommen wir gleich noch zu. John Moxley, der kam hier mit einem GCW-Hoodie zum Ring. Mhm, und das hatte den Hintergrund. Es fand ja, ähnlich wie das bei WrestleMania mittlerweile ist, auch der ein oder andere Indie-Event rund um All Out statt, unter anderem eben ein GCW-Event, und da konnte John Moxley sich überraschend den Titel vom ehemaligen Wow, weißt du Bescheid, Zack Ryder holen. Er ist also neuer GCW World Champion und wird auch diesen Titel demnächst gegen nicht Christian Cage, gegen, wie heißt der?
Nick Gage,
verteidigen. Also ja. Da muss seine Frau Renee auch ein bisschen Angst gehabt haben. Aber John Moxley, der ist sich für nicht zu schade und konnte hier in einem stiffen Match nach 12 Minuten das Ganze für sich entscheiden. Erwartungsgemäß,
aber es war noch nicht zu Ende. Eine mir unbekannte Musik ertönte plötzlich, ne, muss ich gestehen, denn ein weiterer asiatischer alter Herr kam um die Ecke. Es war, wie hieß er noch gleich?
Minoru Suzuki.
Ja, tut mir leid, ich habe ihn schon mal gesehen, Ich habe ihn auch schon mal kämpfen sehen, aber er ist für mich oder war für mich nicht so die Legende wie für manche anderen. Umso erstaunter war ich, dass die Leute im Publikum gerade am Ende seines Entrance-Themes mitgesungen, mitgesummt haben. Da dachte ich, wow, okay, was habe ich hier verpasst? Wie sah es bei dir aus? War er dir ein Begriff, beziehungsweise hast du ihn schon mal kämpfen sehen oder aber ist er einer deiner Helden?
Einer meiner Helden ist er noch nicht. Das kann ja vielleicht noch geschehen. Der Name sagte mir auf jeden Fall was. Der Name sagte mir definitiv was. Ich habe ihn aber, ich habe vielleicht ein Match mal von ihm gesehen. Also, dass die Crowd tatsächlich so krass abgegangen ist, das hatte ich auch nicht erwartet. Aber umso schöner, denn das Match wurde dann angekündigt eben für Dynamite. Da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Also, John Moxley, der kämpft sich hier einmal quer durch die New Japan Pro Wrestling Riege durch und wie gesagt, Jenny
der
ja
macht die Forbidden Door gar nicht mehr zu. Ne? Genau. Der gute Mox.
Man sagt ja manchmal, ne, wenn einer vergisst, die Tür zu machen, sag mal, habt ihr zu Hause Vorhänge an den Türen? Und ich glaube, ähnlich ist es hier bei John Moxley. Also da ist diese Forbidden Door, da ist ist nur noch ein Vorhang. Da ist gar keine Tür mehr, die zu ist. Der kämpft sich hier gegen einen japanischen Catcher nach dem anderen. Das letzte Mal, dass ich so viele japanische Wrestler in kurzer Zeit gesehen habe, war damals, als Reinhold und ich mit den japanischen WXW-Gastwrestlern im Steffi ordentlich einen gebechert haben, weil wir hatten, die hatten so Verzehrkarten, 35 Euro hat man gekriegt und man musste nur 15 Euro zahlen, wo wir dachten, oh, das ist doch ein fairer Preis, ne? 35 Euro trinken. Und dann sind wir an die Bar und haben gesagt, großes Bier, 2 Euro. Wir so, oh fuck, wir können jetzt nicht 17,5 große Bier trinken, um die Karte voll zu kriegen.
Ja,
so,
das geht aber schon, ja.
Ja, mein Zug ging dann irgendwann. Ich sag, da müssen wir jetzt irgendwas anderes machen. Okay, dann nehmen wir Tequila. Tequila kostete 1,50 oder sowas, der Shot. Ich sag, oh fuck. Und dann sahen wir diese japanischen Wrestler, die nachmittags da noch gekämpft haben. Ich sag, hier, komm mal ran da. Und dann gab's Tequila, Tequila, Tequila. Irgendwann war der normale Tequila aus, dann gab's Tequila Gold und irgendwann gab's auch keine Zitronen mehr. Also, ich glaube, in Mexiko wurden ganze Algarvenwälder abgeholzt wegen diesem Abend. Werde ich auch nie vergessen. Also, John Moxley, vielleicht auch mal.
Hat man so viel Mengen Schnaps getrunken, wie man Mengen an Bier trinkt? Also, so als der Schnaps als Durstlöscher oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, es ging ja uns drum, dass wir nichts verschenken wollten. Wir wollten diese Karte voll kriegen. Also wir mussten irgendwie 35. Aber
waren es so viele Mengen? Man hat es getrunken auch so, es muss jetzt auch wechseln. Und ich trinke nicht nur einen Nippe, nicht nur dran, ich trinke große Schlücke.
Nee, es waren ja eh nur Shots immer. Tequila-Shots.
Schade.
Nee, es waren keine, also du kannst ja nicht Tequila ausmachen. Kann ja, man du schon. Kannst
auch sagen, pass mal auf, hier, ich leg mal eine Karte hin.
Ja,
Karte hin.
Wir wollten aber auch wir wollten auch dem Steffi, also der Location, so heißt sie, nichts schenken, ne? Also da habe ich auch gesagt, also da lieber, sauf ich mir jetzt komplett das Hirn weg, als dass ich denen hier ein Euro schenke. Hat sich, glaube ich, auch ganz gut ausgegangen am Ende. Das war sehr witzig. Drittes Match des Abends. Britt Baker gegen Chris Statlander. Und Britt Baker, die war ja die letzten Wochen eigentlich mehr als Babyface unterwegs, was natürlich auch daran lag, dass einige Sendungen in Pittsburgh waren und sie ja auch so ein bisschen so als Tweener auftritt. Aber hier waren die Fans hinter Chris Statlander, die Best Friends an ihrer Seite hatte. Aber das konnte natürlich die amtierende AEW Women's Title Championess überhaupt nicht beeindrucken. Britt Baker setzt sich hier nach knapp 11,5 Minuten durch und verteidigt ihren Titel.
Und es gab sogar den Move ihres, ja, Gattens, ihres Mannes, ihres Freundes Adam Cole, ne? Der Panama Sunrise, nur er hieß anders, ne? Wie hieß er noch gleich? Wo kommt er noch gleich her?
Pittsburgh.
Pittsburgh Sunrise wurde das Ganze genannt, ne? Also der hatte den Finisher eingeläutet sozusagen. Dann mit der Submission-Klaue hat sie dann Chris Statlander besiegt.
War aber auch ein Riesen, das Publikum ist ja komplett ausgeflippt, ne, als sie den Pittsburgh Sunrise da gezeigt hat, weil natürlich Adam Cole, der sollte später ja noch debütieren, Achtung Spoiler, ist natürlich der Freund von Britt Baker und das war natürlich hier schon mal ein ganz, ganz großer Teaser und sie hat den aber auch mega gut ausgeführt, als würde sie nichts anderes machen, wobei ja, ich mir auch vorstellen könnte.
Ich habe mich gefreut, ich habe es gesehen, ich hatte so, wow, ist das gut, dass du das jetzt machst.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei denen aber auch so ein bisschen zum Vorspiel gehört. Adam Cole wartet so auf der Küchenzeile und Britt Baker kommt rein, dann so bam, bam, Panama Sunrise und aufs Sofa und dann erstmal wird sie durch, ja, ist auch egal. Britt Baker setzt sich erwartungsgemäß durch und verteidigt ihren Titel. Andrade El Idolo, der sollte es ja mit Pack zu tun haben, das Match wurde aber gestrichen, das fand bei Rampage statt und wenn ihr euch jetzt wundert und sagt, warum fand das statt, das Rampage kommt ist doch erst noch. Freitag auf Samstag, das Taping fand schon statt, wir reden vielleicht nachher noch kurz drüber, das heißt, ich sage an der Stelle nochmal rechtzeitig Bescheid, wer sich da nicht spoilern lassen möchte, hält sich da kurz 15 Sekunden die Ohren zu, aber wie gesagt, jetzt noch nicht. Das Match gab es eben noch nicht. Viertes Match war, was für ein Match, AEW World Tag Team Title Match in einem Steel Cage. Und die WWE hat ja auch seit Jahren probiert, uns das Thema Käfig-Matches so richtig madig zu machen. Und ich find's umso schöner hier, dass wir hier jetzt mal wieder ein Käfig-Match gesehen haben, wie es sein sollte. Manche sagen, es war das beste Käfig-Match, zumindest das beste Tag-Team-Käfig-Match aller Zeiten. Die Lucha Brothers, Nico, konnten sich den Titel tatsächlich holen von den Young Bucks. Knappe 22 Minuten hat das Match gekriegt. Und die beiden Tag-Teams, die ja schon vor 2 Jahren bei All Out dieses unglaubliche Leiter-Match hatten, die haben hier wirklich alles abgerissen.
Ich war absolut fertig mit der Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kam mir auch noch gar nicht so lange vor. Ne? Also in meiner Vorstellung haben die beiden Teams letztes Jahr gegeneinander gekämpft. Nein, das ist schon 2 Jahre her. Ja? Ja. Deswegen dachte ich, okay, warum gibt man das den Lucha Brothers wieder die Chance und nicht einem Jurassic Express oder einem anderen jungen Tag-Team, was noch nicht so viel Spotlight hatte. Im Nachhinein war es allerdings ein sehr guter Zug, denn die beiden Teams, Lucha Brothers und Young Bucks, mein Gott, die hätten das mit verbundenen Augen delivern können. Ja, die kennen sich so gut, die haben wirklich alles ausgepackt, was sie in petto haben, und es war unglaublich gut. Es war unglaublich gut, es war ziemlich brutal, es wurde geblutet. Einer der Young Bucks hat dann auch sich einen Schuh reichen lassen, der mit Heftzwecken versehen war, der eingesetzt wurde. Es gab eine ordentliche Superkick-Party, es gab einen wunderschönen Sprung vom Käfig, und man hatte eben nicht dieses WWE-Gefühl, ja, ich kletter so lahmarschig den Käfig rauf, um zu entkommen. Diese Szenen gab es nicht, ne? Und am Ende konnten sich die Lucha Brothers durchsetzen. Fantastisches Match. Sie haben es absolut verdient. Schön auch das, was danach passierte. Es waren, glaube ich, die Kinder von Penta, die dann umarmt wurden von ihm und auch das Blut von ihm, das Blut des Vaters am Körper trugen. Waren sehr schöne Szenen. Ich hatte eine Gänsehaut.
Auf jeden Fall. Krasses Match. Ich hätte mir tatsächlich ein bisschen gewünscht, dass der Aufbau noch ein bisschen besser gewesen wäre.
Das hat mich auch geärgert. Das hätte mich auch geärgert.
Man hätte das tatsächlich ja ein bisschen länger aufbauen können. Das ist ja bei den Young Bucks, die das ja wirklich die letzten Wochen und Monate perfekt gemacht haben, hätte man ja irgendwie hier auch so, pass auf, die Lucha Brothers, ihr kriegt keins mehr, kein Tag-Team-Match mehr, kein Titel-Match mehr. Hätte die Lucha Brothers sagen können, naja, aber wir haben euch ja damals besiegt und bla bla. Man hätte das, finde ich, aufbauen können, und dann hätten die Young Bucks sagen können, naja, ihr müsst durch dieses Turnier durch und dann gewinnen sie das. Also das war so ein bisschen out of nowhere, wo ja auch viele gesagt haben, naja, eigentlich ist oder wäre ein Match zwischen den Young Bucks und Jurassic Express für All Out, war besser aufgebaut als diese Konstellation. Das war so ein bisschen out of nowhere, obwohl es natürlich eine lange rückblickende Geschichte der beiden gibt. Aber da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass das in den letzten 8 bis 12 Wochen vor All Out, dass man das noch ein bisschen ja intensiver beworben hätte, aufgebaut hätte, was aber natürlich auch damit zu tun hat, die Lucha Brothers ja sehr oft auch einfach mal wieder 4 Wochen, 6 Wochen verschwunden bei AEW. Das hat es vielleicht auch ein bisschen schwierig gemacht, aber wer das Match nicht gesehen hat, schaut euch das unbedingt an. Richtig, richtig gut, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ja, herzlichen Glückwunsch an die Lucha Brothers, neue Tag-Team Champions. Aber, das haben wir bei Dynamite gehört, die Young Bucks, die haben schon einen Plan, sich diesen Titel irgendwann wiederzuholen. 5. Match war dann die Women's Casino Battle Royale. 21 Teilnehmerinnen, 20 kannten wir. Es sollte eine Überraschungsteilnehmer geben. Das war letzte Woche, wir wollten es noch nicht aussprechen. Oh,
alle kannte ich jetzt auch nicht, aber
wir wollten es letzte Woche noch nicht aussprechen, aber es war natürlich Ruby Soho, die ehemalige Ruby Riot aus der WWE, und das Publikum hat sie gefeiert, als käme hier gerade Hulk Hogan in seinen besten Zeiten zum Ring, und sie konnte letztendlich dann auch, sie war mit
Thunder Rosa,
sie waren die beiden letzten im Ring, und Ruby Soho konnte das Ganze nach knapp 22 Minuten für sich entscheiden, gewinnt also als Joker diese Casino Battle Royale und hat damit ein zukünftiges AEW Women's Title Match für sich erarbeitet.
Ja, das Match hatte seine Länge am Anfang. Es ist immer so ein bisschen ein Durcheinander. Und ich werde auch noch nicht mit allen Catcherinnen warm, muss ich sagen. Aber so die letzten 10 Minuten haben mir sehr gut gefallen. Und Ruby Soho, muss ich mich dran gewöhnen, Ruby Soho, genau, sie wurde frenetisch gefeiert, toll. krass, ne, dass sie bei der WWE einfach so mega untergegangen ist, ne, als Teil des Riot Squads. Ja, sie war halt immer da, durfte nie wirklich irgendwelche Titel gewinnen und kann jetzt hoffentlich hier in der AEW zeigen, was sie kann. Sie hat hier einen Title Shot eingesackt. Mal gucken, wann wir dieses Match sehen. Vielleicht auch in naher Zukunft in diesem Tennisstadion.
Ganz genau, das könnte gut sein. Ihr Theme Song ist auch von einer Band. Man ist ja tatsächlich bei AEW so ein bisschen, ich will nicht sagen dazu übergegangen, aber es gibt viele Catcher, die dann irgendwelche Songs von irgendwelchen Bands hat. In dem Fall ist wohl die Band tatsächlich auf Ruby Soho zugegangen und hat ihr das angeboten. Also auch da was Frisches und nicht so dieses typische wie bei WWE, wo man immer denkt so, wow, der Theme-Song, der könnte aber jetzt auch für 18 andere sein, sondern das ist tatsächlich, und das, wenn wir gleich über Dynamite sprechen, Dynamite im Anschluss oder darauf folgend auf All Out fand hier in Cincinnati statt, der Heimatstadt von John Moxley, und da sagen wir nachher sicherlich auch noch was zu. MJF gegen Chris Jericho. Sollte Chris Jericho verlieren, dann ist seine Karriere vorbei. Und wir haben es letzte Woche ja schon gesagt, so ganz 100% konnte man ja hier nicht sicher sein. Die AEW überrascht uns ja gerne mal mit so Sachen. Also es hätte ja auch damals niemand gedacht, dass Cody Rhodes dieses Match verliert, wo es heißt, er darf nie wieder um den World Title kämpfen. Hat er aber verloren und er hat tatsächlich, das würde die WWE ja auch nicht machen, er hat tatsächlich diese Stipulation eingehalten und hat nie wieder bisher um einen World Title bei AEW gekämpft. Und Nico, zwischenzeitlich sah es für unseren guten Freund, der auch schon mal hier auf der Reeperbahn war, ne, auch schon mal im Logo, hat er schon mal gespielt mit
ohne
seiner
Bargeld auch
mit seiner Band, ne? Mit seiner Band Fozzi, hat er da gespielt und hatte hier auch den Bassmann, ne, den hat er dabei gehabt von Fozzi, der hat ihn hier ein bisschen zum Ring gespielt.
War nicht ganz so gut, muss ich sagen.
War ein bisschen laut. Das Publikum wollte eigentlich mitsingen, aber der Typ der hatte auch schon, glaube ich, eine Flasche Johnny Walker, hatte er, glaube ich, schon drin gehabt.
Der hat die Melodien nicht so ganz getroffen, beziehungsweise hat man sie nicht so gut erkannt, weil es so laut war. Ne? Vielleicht war es so. Das Match war verdammt gut. Es kam Spannung auf, ne? Weil, wie du schon sagst, wir waren uns unsicher, wie man das Ganze löst. Ne? Also, wie macht es die AEW jetzt? Ne? Wir kennen es von der WWE. Das fand ich echt ganz cool, muss ich sagen. Es war spannend. Und es kam dann zu einem Pinfall. MJF dachte, er hätte gewonnen. Chris Jericho hat allerdings das Bein auf dem Seil gehabt, was die Ringrichterin nicht gesehen hat. Ne? Die Glocke läutete, glaube ich, auch schon. Ja. Und Buhrufe ertönten im Publikum. Und das fand ich ganz interessant, dass dann ein anderer Ref zum Ring kam, sich die Referee-Dame schnappte, ihr nochmal erklärte, was da passiert ist und dass das Match dann erneut beginnen
gestartet
sollte.
Wurde, ja.
Gestartet wurde, ganz genau. Ne? Und da konnte sich dann Chris Jericho durchsetzen. Ja, hat man auch so irgendwo schon mal gesehen, aber ich fand in diesem Fall, fand ich es ein sehr gelungenes Finish. Also fand's gut.
Vor allem, weil wir ja sowas bei AEW noch nicht gesehen haben, so nach dem Motto, kommt jetzt jemand, da gibt's jetzt noch mal so einen Videobeweis quasi. Ich weiß, Audrey, ne? Heißt die Audrey Edwards?
Audrey, ja. Audrey.
Ne? Und ihr wurde noch mal gezeigt und dann hat sie gesagt, oh wirklich? Und als Zuschauer sah man's im Fernsehen, auch als der Move von MJF durchgeführt wurde und Chris Jericho so viel, dass er eben in Ringnähe war, war mir in dem Moment schon klar, es wird irgendwie ein Rope Break geben. Aber als durchgezählt wurde, war mein erster Gedanke so, oh fuck, sie haben es tatsächlich gemacht. Und das war's jetzt. Und Chris Jericho wird irgendwie aber dann den Rest seiner Karriere erzählen, aber eigentlich habe ich nicht verloren. Ich hätte an der Stelle tatsächlich nicht gedacht, dass sie es nochmal anläuten, fand's aber sehr cool. Und das Publikum, das die ganze Zeit nicht geglaubt hat, dass Chris Jericho dieses Match verlieren kann, die waren dann tatsächlich nochmal richtig heiß für die anderthalb Minuten, zwei Minuten, die es dann nochmal ging. Wall of Jericho und Chris Jericho kann sich tatsächlich gegen MJF durchsetzen, muss seine Karriere also nicht beenden. Match Nummer 7. CM Punk gegen Darby Allin. Auch da gab es ja eine Bonusfrage. Ging es ja drum, ob das Match weniger als 18 Minuten oder mindestens 18 Minuten ging. Das heißt, ich saß hier mit meinem Timer und hatte zwischendurch mal positive, mal negative Gefühle. Immer wenn CM Punk dann einfach mal so einen Haltegriff angesetzt hat, habe ich immer so auf die Uhr geguckt und dachte so, ach komm, jetzt zeigt mir hier ein bisschen Action. Und dann aber, als ich dann so sah, jetzt geht's in die Finish-Sequenz, ich denk so, das müsste sich eigentlich ganz gut ausgehen, weil ich hatte natürlich weniger als 18 Minuten getippt. 16 Minuten und 17 Sekunden haben unsere Freunde hier auf der Seite, von der ich gerade die Ergebnisse ablese, hier mitgestoppt. Ich war, glaube ich, sogar ein bisschen drüber, 16:37 hätte ich jetzt gesagt, wenn man mich gefragt hätte, also irgendwo auf jeden Fall um die 16:30, also noch weit unter den 18 Minuten. Und wie hat dir CM Punk gefallen, Nico, nach 7,5 Jahren?
So weit unter den 18 Minuten war das jetzt auch nicht. ja, ich war natürlich total angespannt. Ich dachte, mein Gott, hoffentlich verkackt er das Match nicht, ne? Also dieser totale Hype, den wir bei Rampage hatten, ne? Dieser Moment, der ist noch nicht verflogen, aber das war halt der Moment, auf den man so lange gewartet hat. Ne? Und die Crowd-Reaction bei Rampage, das war natürlich der absolute Wahnsinn. Auch bei Dynamite wird er mit offenen Armen empfangen, letzte Woche sowie auch diese Woche. Aber das war jetzt nochmal was anderes. Und er musste sich beweisen, ne? Ob er wirklich Ringrost am Körper trug. Er hat es sehr solide gemacht. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ordentlich Luft nach oben. Aber es war ein sehr solides, gutes Match gegen Darby Allin. Anfangs mit viel Grappling. Mhm. Hat tolle Sequenzen. Es wurde dann zweimal der Gottes Lieb. Ich glaube, hat er den zweimal durchgezogen. Ich glaube, er hat den einmal durchgezogen und Darby Allin rollte raus. Ne? Das war, glaube ich.
Stimmt, ganz genau, ja.
Ja, genau. Also es hat wahnsinnig Spaß gemacht und am Ende konnte er sich durchsetzen mit dem Gottes Lieb. Darby Allin auch sehr schön verkauft, er war nahezu bewusstlos und ein Stinger musste rauskommen, ihm auf die Beine helfen. Es gab dann noch ein Handshake, ne, zwischen den dreien auch. Mhm. Fand ich sehr cool.
Ja, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Das Match hätte tatsächlich, man hätte da jetzt noch ein bisschen was rausstreichen können. Also 12 Minuten hätten es wahrscheinlich auch getan, aber dieser Ringrost, du sprichst ihn schon an, der kommt tatsächlich, also da kannst du noch so viel Cardio und was machen, den kannst du tatsächlich nur durch Catchen wieder wegkriegen. Und ich glaube, wenn hier CM Punk, wenn der jetzt demnächst mal wieder hier ein paar Matches gemacht hat, dann werden wir auch ihn irgendwann wieder sehen, wo er dann wieder 25 Minuten in einem krassen Match gegen Daniel Bryan oder so wirklich Gas geben kann. Aber warten wir ab.
Er braucht auch erstmal eine Fehde, die so ein bisschen länger geht. Ne? Das war ja eher so, ich komme zu euch, um junge Leute zu pushen, um gegen junge Talente anzutreten, um denen auch zu beweisen, dass ich es noch drauf habe. Aber du musst ihm erstmal eine Fehde geben, die über ein paar Wochen geht, ne? Die so ein bisschen auch so persönlich wird, ne? Die so ein bisschen Aufbau hat. Ne? Dann hat so ein Match nochmal ein bisschen mehr Qualität.
Auf jeden Fall. Damit war aber auch klar, das wird nicht der Main Event sein, denn der Co-Main Event, das war Paul Wright, der alte Big Show, gegen QT Marshall, und das Match hatte genau also warum es da war, das war quasi, Big Show ist der neue Kamala, denn ich musste an der Stelle denken an meine Jugend. Ich habe ja damals so zwischen WrestleMania 8 und WrestleMania 9 habe ich angefangen, Catchen zu gucken, und immer wenn ich so ein Tape dann gekriegt habe, da stand ja dann immer auch draußen auf diesen alten Tapes stand immer die Card drauf, und da habe ich mich immer gefreut. Ich denke, boah, Kamala, den fand ich als Kind, auch mit den Sammelkarten fand ich Kamala so cool. Und dann habe ich den Event geguckt, und dann irgendwann vor Main Event hieß es dann, das Match mit Kamala, das musste aber leider ausfallen. Und das war immer der Puffer, wenn die Zeit nicht reicht. Und genau darum war wohl auch, soll laut dem, was ich gelesen habe, eben dieses Paul Wright gegen QT Marshall Match genau an dieser Stelle gewesen sein, dass man eben, wenn man gesehen hätte, Mensch, wir sind doch in der Zeit ein bisschen arg knapp dran, dann hätte man sich das hier geschenkt. Das Match ist zwar nur 3 Minuten gewesen, aber mit Entrance und allem drum und dran, man ist dann wahrscheinlich doch irgendwie knapp 10 Minuten. Man hat's dann hier gemacht. Und
meinst du, man hat vorsichtshalber schon so ein Backstage-Segment gedreht, in dem Big Show QT Marshall schon ausnockt, was man ausstrahlen hätte können?
Ich glaube, man hätte es sonst einfach bei Rampage oder bei Dynamite. Nee. Man hätte es dann einfach eine Woche später gemacht. Aber als ich auch Paul Wright gesehen habe, Nico, wir haben ja persönlich auch eine sehr enge Beziehung zu Big Show.
Wir haben uns gesehen, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob er uns gesehen hat. Ne? Er war ja sehr vertieft.
Wir haben auch im Hotel mit ihm auch geredet, ja.
Haben wir auch, ne?
Ja, wo er gesagt hat, kauf doch mal ein T-Shirt von mir. Und dann seinen eigenen Witz korrigiert hat. Haha, gibt ja nur John Cena T-Shirts.
Mensch, Paul, sag mal, dann melde dich doch mal bei uns, Paul.
Ja. Big Aber Show, ne? Auch da hat man gesehen, der hat eigentlich im Ring nichts mehr zu suchen. Ne? Ich glaube, als Trainer ist das, was er aus 30 Jahren Wrestling erzählen kann und den Leuten beibringen kann, ist, glaube ich, unbezahlbar. Aber im Ring, das hat man jetzt hier mal wieder gesehen, die Knie sind kaputt, er ist auch nicht in wirklich einer guten Form. Er soll da am Kommentatorenpult, da habe ich tatsächlich auch noch nicht so viel von ihm gehört, aber als Kommentator hier für Dark und Elevation und sowas und als Trainer, da sehe ich ihn. Ich sehe ihn tatsächlich nicht mehr im Ring. Vielleicht auch als Manager,
lass ihn mal eine Schelle auspacken zwischendurch, ne? Ja. Kann sich ja dann mal, aber ein Match, also du sagst es, ne? Also es war jetzt nicht schön anzusehen, der Mann war ziemlich instabil auf den Beinen und dein Moveset ist begrenzt. Alle Moves, die er da machte, die kannte man in- und auswendig. Zum Glück hat das Match nicht so viel Zeit bekommen. Hätte ich nicht haben müssen. Das war so, das heißt ein Downer, ne? Aber hätte ich jetzt jemanden gezeigt, guck dir jetzt mal hier AEW endlich mal an, ne? Zieh dir diesen Pay-Per-View rein, der hätte sich auch gefragt, okay, warum feierst du AEW, wenn jetzt hier ein lahmes Big-Show-Match auf der Karte ist, ja, im Co-Main-Event.
Das hätte man sich sparen können. War aber auch so ein bisschen zwischen den beiden Main-Events, sage ich mal, so ein bisschen die Pipi-Pause, ne? Ja, so wie die WWE es früher gemacht hat mit irgendeinem Damen-Match oder sowas, so hat man es hier mit dem Match gemacht. Da konnte jeder noch mal kurz sich eine CM Punk Ice Cream Bar holen und noch mal Pipi machen und war dann rechtzeitig zum Main-Event wieder da. Denn der Main-Event war Kenny Omega gegen Christian Cage. Knappe 22 Minuten hat das Match bekommen. Es ging natürlich um den AEW World Title. Und das war ein richtig, richtig gutes Match. Wir haben es ja vor 3 Wochen war es oder was, ne, haben wir das Ganze ja schon um den Impact, beziehungsweise den TNA-Titel gesehen. Und da wusste man schon, okay, die beiden haben sich noch ein bisschen was aufgespart. Ne? Das war jetzt so das erste Match, das war der Appetizer. Sie werden bei All Out auf jeden Fall noch mal eine Schippe drauflegen. Und so viel kann man schon sagen, das haben sie auf jeden Fall gemacht. Christian Cage, wo wir ja oft gesagt haben, so, naja, was kann der noch reißen? Das ist natürlich hier kein 7-Sterne-Match gewesen, kein Kenny Omega gegen Okada, aber sehr, sehr gutes Match. Also hatte ich Christian Cage vielleicht auch so, doch, ich hatte es ihm zugetraut, aber das hat er auf jeden Fall auch abgeliefert, konnte sich hier natürlich am Ende nicht durchsetzen, aber es gab nicht nur einen normalen One-Winged Angel, sondern es war eine Super-Version, ich weiß gar nicht mehr, vom 2. oder vom 3. Ringseil, also hat es den guten Christian Cage ordentlich durchgeschüttelt, 1, 2 und 3, denn aus dem One-Winged Angel hat noch nie jemand bei AEW ausgekickt. Vielleicht kann die Omegas ja mal mit jemandem zu tun haben. Denn es gibt jemanden in Japan, der tatsächlich mal da ausgekickt hat. Das Match werden wir sicherlich irgendwann auch noch mal in den nächsten 1, 2 Jahren sehen. Aber hier war es erstmal Kenny Omega, der den Titel verteidigt. Und Nico, es gab natürlich eine große Feier im Anschluss.
Erstmal nochmal Respekt an Christian. Ich war ja auch einer von denen, die ihm das nicht zugetraut haben. Er hat mich überzeugt vor 3, 4 Wochen bei Rampage, ne, als er den Titel geholt hat. Und das war jetzt auch nochmal ein Ticken geiler, schönen Move durch den Tisch draußen, so ein Spear, ne, wo ja, er sich schön am Rücken da irgendwie eingeklemmt hat, ne? Toll. Nee, hat echt Spaß gemacht und die große Feierlichkeit. Ich hatte zum Glück nicht meinen Blick auf die Restzeit gerichtet. Das heißt, ich wusste nicht, geht das jetzt noch ein paar Sekunden oder 5 Minuten? Mhm. Ich bewusst nicht gemacht und ich hatte mit Daniel Bryan gerechnet. Das Publikum übrigens auch, ne? Yes Chance.
Hat Kenny Omega aber auch gut abgebügelt, die Yes Chance, ne? Ja, endlich versteht ihr mich so nach dem Motto, ne? Und dann waren sie auch ruhig.
Kenny Omega natürlich hart am Feiern. Die Young Bucks kamen hinzu, sichtlich angeschlagen von diesem harten Steel Cage Match. Aber die Feier war eine große. Und dann ertönte ja eine Musik. Ich zuckte zusammen. Mein Gott, was ist denn das?
Kenny Omega sagte erstmal, also ihr seht schon, keiner kann mich besiegen, denn alle, die mich besiegen könnten, diesen Titel, die sind entweder nicht hier, die sind tot oder die sind zurückgetreten. Und Moment ging das Licht aus und eine Musik spielte und es war eben nicht Daniel Bryan, sondern es war Adam Cole Baby und die Crowd ist komplett ausgerastet.
Ja, ich hatte auch gar nicht damit gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen, also mir war ehrlich gesagt, da habe ich wahrscheinlich nicht genug gelesen, mir war ehrlich gesagt nicht bewusst, dass Adam Cole aus dem Vertrag so raus ist. Ich wusste natürlich, dass er nicht unterschrieben hat, aber ich dachte, er hätte eine Non-Compete-Klausel.
Nee, der Vertrag ist ja ausgelaufen, dann hast du keinen Non-Compete.
Hab ich vollkommen falsch gelesen oder mich verlesen. Ich dachte, er hätte echt noch eine Sperre. Deswegen war das für mich absolut.
Würde ich das dann im Tippspiel fragen?
Ja.
Ach so.
Ja, das traue ich dir zu. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das war einfach, wow, gar nicht mit gerechnet. Er kam raus, die Fans natürlich dachten, naja, er sei facig unterwegs. Es gab dann sofort, ja, stimmt, Jungle Boy und Luchasaurus waren natürlich auch im Ring, ne, die Christian zur Hilfe eilen wollten, auf den noch eingeprügelt wurde. Und da dachte man, okay, Adam Cole, Baby, ist ein Face, aber nein, ne, er turnte direkt und es gab einen Superkick gegen Jungle Boy und dann die große Reunion mit seinen Freunden vom Bullet Club, von der Elite. Es gab ein Küsschen links und rechts und auf die Stirn und ja, alle wieder zusammen, ein schönes Bild. Und dann, Dennis, dann kam nochmal eine Musik und dann dachte ich, das kann nicht euer Ernst sein. Sowas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, ne? Dass man wirklich zweimal so einen Impact am Ende einer großen Show nach dem Main Event abliefert, denn dann kam ein Daniel Bryan raus.
Genau, das war das typische, Kenny Omega wollte das typische, ne, goodbye and genau, good night, die Leute nach Hause schicken. Und ich glaube, die Leute haben auch in dem Moment dann gedacht, ja, okay, jetzt haben wir Adam Cole gekriegt, die das war's jetzt, ne? Und umso größer war dann natürlich nochmal die Überraschung, als hier die Walküre spielte, denn da auch der große Vorteil für AEW, sie konnten sowohl CM Punk als Namen übernehmen, weil er ihn eben schon vor der WWE hatte. Sie konnten sein Theme übernehmen, weil es einfach ein Popsong ist und kein WWE-Theme. Sie konnten Adam Cole übernehmen, da mussten sie ein neues Theme machen. Daniel Bryan heißt eigentlich Bryan Danielson und ja. Dieser Valkyren-Song ist halt, den kann man nicht schützen, denn der ist 1000 Jahre alt. Den konnte man also auch remixen und also war unheimlich viel zusammengekommen. Als Gegenbeispiel wäre zum Beispiel einfach, wenn jetzt Roman Reigns zur AEW kommt, der müsste halt einen ganz anderen Namen haben und auch so ein
Samoa-Namen.
Ganz, ne? Genau.
Samoa Reigns. Ich habe gehört, Tony Khan wollte ja eigentlich The Final Countdown für Daniel Bryan kaufen. Das war aber zu teuer. Das hätte ich auch sehr nice gefunden. Aber auch das war fantastisch. Und man saß hier auf der Couch. Also ich habe den Pay-Per-View am Montagabend erst sehen können nach der Arbeit. Und ich war glückselig. Ich war fertig und dachte, wow, was habe ich hier gerade gesehen?
Ja, also ich habe mich auch sehr gefreut am Ende des Pay-Per-Views. Und ich glaube, auch die Leute in der Halle hatten so viel Spaß wie lange nicht. Und die Gerüchte haben sich mal wieder bestätigt. Daniel Bryan tatsächlich All Elite. Und Adam Cole hatte auch ein schönes T-Shirt. All Elite Baby. Also sehr, sehr cool gemacht. Und ein Pay-Per-View, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, ich glaube, wir haben heute sehr davon geschwärmt. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Einfach von vorne bis hinten, die Matches gut, die Storylines gut, kein irgendwie hier DQ und das achte Rückmatch in den letzten 7 Monaten und sowas. Also alles, was man immer, wo man sagt, oh, das ist bei der WWE Kacke, das haben sie hier gut gemacht. Und das Schöne ist, es gibt jetzt allein aus diesem Pay-Per-View raus wieder so viele Matches, wo man sagt, oh, die möchte ich sehen. Also eins ist zum Beispiel hier Adam Cole gegen Jungle Boy. Also das möchte ich sehen. Ich möchte Kenny Omega, das ist wahrscheinlich das Match, was ich am meisten sehen möchte natürlich. Kenny Omega gegen Daniel Bryan. Und sie haben ja ihren Full-Gear-Pay-Per-View eine Woche verschoben. Der wäre ja eigentlich am 6. November gewesen. Mhm. Da findet aber ein großer UFC-Event statt aus dem Madison Square Garden und ein großer Boxkampf. Dementsprechend ist mal eine Woche nach hinten gegangen. Und das Ganze findet jetzt wohl auch nicht mehr in der, in Anführungszeichen, kleinen Halle in St. Louis statt, sondern man geht wohl da auch in etwas Größeres. Und ich bin natürlich sehr gespannt, ob man dann vielleicht tatsächlich sich traut, hier in irgendwas zu gehen, was halt größer ist als so eine klassische Basketballhalle, ne, die eben so 18.000 hat und man vielleicht tatsächlich in irgendwie was geht, wo man vielleicht 30.000 Leute auch reinpacken kann. Und man hat ja gezeigt, ne, jetzt hier für das Arthur Ashe Stadium, für den Grand Slam, da hat man 18.000 Tickets verkauft und da ist noch nicht mal ein Match angekündigt. Wir wissen jetzt, Cody Rhodes gegen Malakai Black wird da stattfinden, aber ich glaube, wenn du ankündigst, Daniel Bryan gegen Kenny Omega für den AEW-Titel, also ich glaube, da kriegst du 25, 28, ganz 30.000 in so ein Stadion rein. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten 1-2 Wochen sicherlich, 3 Wochen vielleicht, irgendwie eine Ankündigung kriegen. Gucken wir mal auf das Tippspiel, Nico. Ich habe schon gesagt, 113 Leute haben sich angemeldet. Wer noch mitmachen möchte, könnt ihr natürlich jederzeit am kicktipp.de All Elite Wrestling. Alles zusammengeschrieben, nicht AEW. Das ist so ein Dreier-Rentner-Fußball-Tipp-Runde. Da könnt ihr euch auch anmelden. Aber All Elite Wrestling.
Ich hab da eigentlich mitgemacht, deswegen irgendwie waren auch so komische Fragen und so. Also.
Wir gucken mal, von 113, Nico, bist du auf Platz 26 mit 32 Punkten.
Das ist doch scheiße, sowas.
Es gab insgesamt 39 Punkte zu holen und so viel sei schon verraten. Niemand hat alle Punkte geholt, aber die beiden, dementsprechend Erste sind sie, geteilter Erster, die haben 38 von 39 geholt. Aber fangen wir mal bei Nico an, der ist auf Platz 26 mit 32 Punkten. Auch 32 Punkte hat der MVP, der Kobe, der Joe Version 1.0 und der AMAC. Auf Platz 19 mit 33 Punkten der Wrestling-Fan 91, der Saalentoni, der Real Taurus 2005, der Hector, der Apex Predator, der Undertaker, das ist tatsächlich gut, ebenfalls mit 33 Punkten auf Platz 19, Alles, also wie alles, nur mit einem L und Doppel-S, Alles, ich weiß nicht, ihr wisst es, also du weißt es, Platz 16 bin ich da tatsächlich, 34 Punkte, ebenfalls mit Mike C. 1707, Captain Charisma, dann Sofa King
Kuhn. Hat Christian mitgemacht?
Unfair natürlich. Hat aber auf Kenny Omega getippt. Okay. Sofa King Kuhn auf Platz 8, geteilt mit Greenslayer, dem Moggemeister, der Jenny und dem C. Burkhardt, als auch dem B. Haller und dem Albe Bebe, als auch Adam Bomb. Alle haben 35 Punkte. Auf Platz 6 mit 36 Punkten. Unox, auch schon, glaube ich, ganz, ganz lange dabei.
Ist ein guter Tipper.
Reds ja, Veteran, ja, ja. Schöne Grüße an der Stelle. Michelle Green, das ist doch unsere Freundin, die Katrin. Schöne Grüße gehen raus nach San Antonio. Ich glaube, sie ist noch da. Schöne Grüße. Sie hat 36 Punkte geholt, 37 Punkte. Das ist dann geteilter dritter Platz. Haben X-Rated, der Klötenklaus und Keanu Ten Count. Und die meisten Punkte, nämlich 38 von 39 möglichen, haben zwei Tipper geholt. Und damit holen sie sich auch den ersten Tipp-Tagessieg, beziehungsweise teilen ihn sich Milan Miracle und der Gambrinus. Also
es hat ernsthaft Milan Miracle, mein Ex-Arbeitskollege, hat ernsthaft hier alles richtig getippt. Also beziehungsweise
auf eins. Die haben beide Adam Cole Bebe falsch.
Ich bin schockiert und vielen Glückwunsch. Vielen Glückwunsch.
Hat er nicht gerade erst auch im WWE-Tippspiel den Tagessieg geholt?
Hat er. Deswegen bin ich so schockiert. Also ich hatte nur kurz reingeguckt, habe gesehen, okay, wow, ich bin im Mittelfeld, schon keinen Bock mehr.
Ist nee, Mittelfeld, Mensch, 26 von 113.
Ist nicht so schlecht, meinst du? Na, geht noch was. Ne? Trotzdem, herzlichen Glückwunsch an euch beide hier, den Tipp-Tagessieg geholt. Ja. Heide Witzka.
Oh, krass,
das ist eine Leistung.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ihr könnt euch, wie gesagt, noch anmelden. Ich verlinke es auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Der nächste Pay-Per-View ist aber ja auch noch ein bisschen was hin, 2 Monate. Also wir werden es noch das ein oder andere Mal erwähnen. Kicktipp.de, All Elite Wrestling. Auch schon mal hier eine kleine Intelligenzprobe. Wer das richtig schreiben kann, der kann dabei sein. Damit wollen wir noch kurz auf AW Dynamite gucken. Was ist passiert? Wir haben gehört von CM Punk. Nico, der hat sich mit Team Taz angelegt, beziehungsweise Team Taz hat sich so ein bisschen auch mit ihm angelegt. Und ich bin sehr gespannt, was wir da sehen werden. Ob das ein Single-Match wird oder ob das irgendwie hier so Tag-Team-mäßig wird. 3 gegen 3 oder was? Was würdest du dir wünschen?
Ja, gute Frage. Ich meine, wir hatten natürlich Sting und Darby Allin, die hatten ja schon ihren Beef mit Team Taz. Das ist irgendwie für mich, eigentlich ist es durch. Ja, CM Punk in ein Tag-Team stecken, vielleicht mit Darby Allin, weiß ich gar nicht. Also ich würde ihn vielleicht gerne gegen einen Ricky Starks
oder sowas sehen. Oh, stell dir vor, Punk, Darby Allin und der Stinger gegen Team Taz. Für die Grand Slam Show vielleicht.
Da kann man das machen, aber das wäre also auch nicht so ein Ding, wo ich total heiß drauf bin. Also
nein,
ich hätte Punk,
aber
ja. Wirklich, ich hätte ihn gerne in so einer Fehde gerne, also wenn aus dem Team Taz, dann Ricky Starks, der meiner Meinung nach auch am Mikrofon, glaube ich, das meiste Potenzial hat. Mit dem Powerhouse Hobbs, komme ich noch nicht so ganz, werde ich noch nicht so ganz warm. Und
nehme ich ein bisschen an Big E. Also von der Brustgröße.
Ja, die machen wir nebeneinander, ne? Das würde ich gerne mal sehen. Ich bin sehr gespannt.
Die beiden in einem Victoria's Secret, das würde ich gerne sehen.
Aber ich gehe tatsächlich von irgendeinem Multiman-Match aus.
Ja. Ich bin sehr gespannt, was sie da machen, werden wir sicherlich auch zeitnah erfahren. Malakai Black, der hat es zu tun mit Dustin Rhodes. Knapp 10 Minuten hat das gebraucht. Malakai Black auch bei der Crowd mega over. Und da sieht man eben auch, was für Kaliber AEW hat, die noch nicht mal bei auf der All-Out-Card drauf sind, ne? Und er wird es eben zu tun haben beim Grand Slam, das Comeback von Cody Rhodes. Die beiden werden es wieder zu tun haben. Man dachte ja schon, Malakai Black hat ihn vielleicht in den Ruhestand geschickt, aber dem war noch nicht so. Wir werden das Match noch mal sehen. Ansonsten natürlich schon vorhin gesagt, Cincinnati, das ist nicht nur die Heimatstadt von unserer guten Freundin Kirsten Ryan. Wer also gerne ein Bierchen trinkt in Cincinnati, der sollte mal Kirsten Ryan, also Ryan wieder Ryan, auf Facebook kontaktieren. Die trinkt wahrscheinlich sogar mehr Alkohol als Nico und Reinhold zusammen.
Oh, meinst du? Ja, doch, die ist immer sehr durstig.
Ist durstig, ne? Ja. Kommt aus Cincinnati, das erzählt sie auch in jedem zweiten Satz. Und wer auch aus Cincinnati kommt, Nico, das ist unser Freund John Moxley. Und der hatte es, wie schon vorhin angesprochen, zu tun im Main Event mit Minoru Suzuki. Ein sehr
auch wackelig auf den Beinen, aber er konnte sich noch halten, sag ich mal.
Ja, er konnte sich noch halten, das Publikum war heiß drauf und er soll auch einer der Lieblingsgegner von John Moxley gewesen sein. Man war mit der Zeit ein bisschen knapp dran, man musste auch das Theme von Suzuki leider ein bisschen kürzen am Ende. Normalerweise am Ende drehen die Fans immer komplett durch. Das musste man
darauf
hier so ein bisschen,
wartete ich.
Ganz genau, ja. Ne? Das musste man hier ein bisschen wegkürzen, das hat ein bisschen für Kritik gesorgt, aber vielleicht gibt's das Match ja nochmal und dann hat man die Zeit, die Uhr vielleicht ein bisschen besser im Auge. 53 Jahre ist er übrigens vor kurzem geworden. Also das ist schon sehr, sehr stattlich. John Moxley konnte sich hier durchsetzen. Suzuki hatte auch dann am Ende hier das Auge so ein bisschen blutig und man hat so diese Drohnenkamera so ein bisschen von oben. Das sah schon gut aus. Also John Moxley, ich könnte jede Woche einen John Moxley-Kampf sehen.
Gefällt mir mittlerweile auch ganz gut, ne? Also die sind immer sehr, sehr brawlig, ne? Also wir erwarten da jetzt irgendwie keinen super High-Flying Match. Das wollen wir aber auch gar nicht, ne? Und ich finde, es ist gerade ziemlich gut, ja, gut, eine gute Abwechslung bei AEW, ne? Auch beim gerade Pay-Per-View, wenn wir gesprochen haben, ne? Man fängt so an mit dem Rusev-Match, dann hast du ein Moxley-Match, ne? Dann das Damen-Match und dann das Steel-Cage-Match, weißt du, man hat so wirklich von jedem etwas und das gefällt mir gerade sehr gut.
Auf jeden Fall. Was mir auch sehr gut gefallen hat, das war natürlich die MJF-Promo. Der hat hier gegen Cincinnati ordentlich ausgeteilt. Fette Schweine und was weiß ich. Und hier, dann war die Dame, was kennt die Tante von Brian Pillman oder was war am Ring? Ja, die Tochter von Brian Pillman. Auch da hat er ordentlich ausgeteilt. Man ist immer so, 16 und schwanger oder was? Und dann sagt sie, ja, ich bin die Tochter von Brian Pillman, der auch aus Cincinnati kommt. Und es war auch Brian Pillmans Junior. Großer Tag, denn er durfte dann natürlich rauskommen im Cincinnati Bengals, also im Trikot der Footballmannschaft aus Cincinnati, konnte er hier MJF so ein bisschen wenigstens die Stirn reichen. Wobei, natürlich promotechnisch kann man MJF nicht wirklich die Stirn reichen.
Bitterböse, muss ich sagen. Was er da abgelassen hat, Heidewitzka. Ja. Der Mann macht sich keine Freunde.
Hätte er das vor 40 Jahren gemacht, wäre der erstochen worden. Also die hätten den damals nicht aus der Halle gelassen. Der wäre irgendwo mit so einem, was wie das im Knast macht, ne, so eine Zahnbürste, die an der Griffseite so schön zugespitzt, ne, wie man das so macht und dann so zack 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 3-4 Mal ins Herz rein und dann wäre Ende gewesen. Das Match werden wir sicherlich auch sehen. Ich weiß gar nicht, ob es schon angekündigt wurde. Ist es
Brian Pillman Jr., er hat es ja, er will es anfragen bei Tony Khan und zwar auch. Er soll auch bei diesem größeren Event stattfinden.
Alles klar. Grand Slam
und ich gehe davon aus, dass es, ja, bis dahin müssen wir uns noch gedulden.
Dann hatten wir natürlich noch Tony Schiavone, der die Elite interviewt hat. Elite mittlerweile ja immer größer geworden. Kenny Omega, Don Callis, die Young Bucks, also Matt und Nick Jackson, The Good Brothers, Carl Anderson und
immer so traurig, dass die Good Brothers irgendwie nie genannt werden. Man spricht immer über die.
Die machen aber auch nichts. Ich muss immer bei Doug Gallows, muss ich jetzt immer an Kevin Nash aus alten NWO-Zeiten denken, der absolut auch irgendwann nichts mehr gemacht hat, sondern nur noch besoffen und vollgekruxt da im Ring stand. Nakazawa und Brandon Cutler, alle mit dabei und natürlich Adam Cole, Bay, sprachen kurz über die PWI Top 500. Es gibt ja immer die Top 500 Wrestler im Jahr werden da immer benannt. Kenny Omega auf der 1, Roman Reigns auf der 2. Die anderen habe ich mir jetzt gar nicht so genau angeguckt, aber einige AEW-Wrestler da ganz, ganz vorne mit dabei und da sagte natürlich hier Don Callis nochmal, Mensch, alles richtig gemacht und Adam Cole hat sich auch sehr gefreut, dass er jetzt hier wieder bei der Elite dabei ist und hat aber auch direkt hier an Tony Schiavone eine Ansage gemacht, denn der ist ja relativ gut befreundet, seiner Ansicht nach, mit Britt Baker und das ist ja wiederum die Freundin von Adam Cole und da hat man hier gar nicht irgendwie Kayfabe oder was gemacht, sondern Adam Cole ist mal direkt zu ihm hin und hat gesagt, pass auf, guckst du die einmal falsch an, dann ist hier Schicht im Schacht.
Er durfte auch sofort den Ring verlassen, beziehungsweise er musste den Ring verlassen. Da hat natürlich Adam Cole für klare Verhältnisse gesorgt. Fand ich auch sehr lustig, dass man das so geregelt hat. Und er hat auch gleich gesagt, nächste Woche bei Dynamite werden wir ihn aktiv im Ring sehen. Sein erstes Match werden wir nächste Woche sehen und das wird wahrscheinlich gegen Jungle Boy sein, oder? Was meinst du?
Nee.
Meinst du nicht?
Nee, ich meine, es wäre schon was angekündigt worden, oder? Ich komme immer ein bisschen durcheinander mit den Matches, die sie ankündigen oder nicht angekündigt. Ich denke, das Jungle Boy Match werden wir
eventuell auch das beim Grand Slam sehen. Sich auf. Das kann natürlich sein, ja.
Auf jeden Fall kam dann natürlich noch Kenny Omega zur Sprache und sagte, er hasst es, wenn er unterbrochen wird, so wie am Abend vorher und das nutzte natürlich Daniel Bryan, um ihn zu unterbrechen, kam wieder in seinem weißen T-Shirt raus. Ich bin gespannt, ob man das auch schon im AEW-Shop kaufen kann oder bei Pro Wrestling Tees.
Ich habe schon so ein Meme gesehen.
Ja, einfach ein weißes T-Shirt für 30 Euro. Die WWE hätte es schon lange gemacht. Und das ist die Fehde, das ist das Match, das will man natürlich sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht irgendwie ein Multiman-Match macht. hier Daniel Bryan und der Jurassic Express oder sowas gegen The Elite eben beim Grand Slam als Main Event, ähnliche Stipulation, wie man es letztens mit Adam Page und der Dark Order hatte. Wenn sie gewinnen, dann kriegt Daniel Bryan sein Titelmatch, weil, das hat Kenny Omega auch gesagt, so läuft es hier nicht. Du kannst nicht einfach ein Match gegen mich fordern. Ne? Es gibt hier Rankings und so weiter. Und ich denke, dass man irgendwie so ein Multi-Man-Match machen wird, könnte ich mir vorstellen. Und dann Daniel Bryan natürlich bei Full Gear sein Match kriegt. Und das sollte dann aber auch wirklich sein erstes Single-Match sein. Und ich glaube, dann wird man auf jeden Fall den Buy-Rate-Rekord, die Verkaufszahlen von All Out nochmal toppen. Also Daniel Bryan, ich freue mich drauf. Ich freue mich, ihn hier zu sehen. Er hat ja auch, das könnt ihr euch auch vielleicht mal angucken. Ich werde wahrscheinlich vergessen, es zu verlinken. Aber den Media-Talk mit den Medien, praktisch die Nachpressekonferenz von All Out, da war Adam Cole, da war Daniel Bryan, da war Ruby Soho und haben nochmal drüber gesprochen. Und Daniel Bryan sagte auch, Mensch, mir ist unheimlich schwer gefallen, von der WWE wegzugehen. Ich habe da so viele Freunde und sie haben mir ein super Angebot gemacht. Also auch die WWE hat ihm wohl angeboten, dass er bei anderen Organisationen arbeiten darf. Das hat er gesagt, das wäre ihm sehr wichtig, dass er eben auch in Japan und in Mexiko antreten möchte. Aber letztendlich hätte er sich eben hier für AEW entschieden. Und da muss man natürlich sagen, das ist die richtige Entscheidung gewesen, kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Und Adam Cole hat gesagt, ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, wann mein Vertrag ausläuft. Ich dachte, das wäre Ende des Jahres. Und dann war ich selbst so ein bisschen überrascht, dass es auf einmal so weit war. Und er sagte aber auch, Mensch, ich hatte eigentlich, für mich war das klar, dass ich da nicht verlängern werde, sondern dass ich zu AEW gehe. Ich habe mich jetzt dann nur gefreut, dass es früher ist, als ich eigentlich dachte. Er sagte auch, das Gespräch mit Vince McMahon wäre soweit gut gelaufen. Und dann kam ja noch irgendwie raus, das hat er, glaube ich, nicht selber erzählt. Hast du gelesen, was Vince McMahon mit ihm vorhatte, welche Rolle er hätte kriegen sollen?
Oh Gott, was war das denn? Sollte er eine Managerrolle haben?
Er sollte der Heel-Manager von, wie heißt der so lange bei Raw weg war? Auch bei NXT früher gewesen?
Da gibt's einige, ne? Humberto Carrillo
oder sowas. Nein, hier der große braungebrannte.
Wie unser US-Champ.
Nein, hier No Limits.
Karrion Kross.
Nein, wie heißt denn jetzt? Och Mann.
Keith Lee.
Ach, ich hab Lachs auf den
Gott, wäre das scheiße, wenn das, also wirklich, wer kommt denn auf so dämliche Ideen?
Vince McMahon. Ey, sorry.
Wer da?
Also wirklich, also, ja.
Toll, dass die beiden sich für den richtigen Weg entschieden haben. Ich meine, Adam Cole hat alles durch. Er hat bei NXT alles erreicht, was man erreichen kann. Er hat uns eine tolle Zeit beschert mit der Undisputed Era. Wahnsinnig tolle Matches, abgesehen von dem letzten, das war ein bisschen schwach. Daniel Bryan ist eh durch, da haben wir die schönsten Matches schon gesehen. Von daher absolut richtige Entscheidung.
Man hat
das ist auch nichts gegen WWE, aber die WWE hat noch mal keine Ideen für die und da siehst du keine Zukunft, ne? Und wenn du noch ein paar Jahre catchen willst und den Fans irgendwie Traummatches bescheren willst, dann geht das nun mal nur so.
Und wenn man jetzt einfach hier mal, wenn sich einer mal so einen Zettel nimmt und einen Stift und einfach nur so Striche macht, allein die Fäden, die wir hier haben, die potenziellen Fäden, die man sehen möchte, also neben Daniel Bryan gegen Kenny Omega, wir haben CM Punk gegen Kenny Omega, wir haben CM Punk gegen Daniel Bryan, wir haben Adam Cole gegen CM Punk, wir haben Adam Cole gegen Daniel Bryan, wir haben Daniel Bryan und CM Punk gegen die Young Bucks. Dann kommt der Hangman noch irgendwann jetzt wieder. Also es sind ja unendlich viele Fäden sind da. Also wenn
Dann kommt ein Kevin Owens demnächst noch um die Ecke.
Alter Falter.
Vertrag läuft ja auch aus.
Der Vertrag von Kevin Owens soll Anfang 2022 auslaufen, der Vertrag von Sami Zayn wohl schon Ende diesen Jahres. Und das wären tatsächlich Leute im Gegensatz, ich hoffe nicht, dass sie jetzt noch so Leute wie Bray Wyatt tatsächlich holen. Aber
brauche ich auch nicht.
So Leute wie Sami Zayn und Kevin Owens, stell dir mal vor, die kommen auch noch. Dann hast du ja für 2 Jahre, du musst dich eigentlich gar nicht anstrengen. Du musst einfach nur so einen Hut nehmen, die Namen reinschmeißen und ziehst einfach die Namen raus und hast eine Matchcard, wo du sagst, so alter Falter, die baue ich jetzt 8 Wochen lang auf und dann hast du wieder 250.000 Buys. Also ich bin sehr gespannt.
Absolut.
Man kann eigentlich aktuell nichts verkehrt machen und das spiegeln auch die Einschaltquoten wieder. Ich kann die mal kurz vorlesen, hat nämlich vorhin Kutzi die auch einmal durchgeschickt. Man hat es tatsächlich geschafft, mit Dynamite 1,32 Millionen genauer gesagt, in dieser Woche zu erreichen. Das ist die zweithöchste Einschaltquote in der Geschichte der Show, also nur geschlagen von der ersten Ausgabe, die ja knapp 1,45 Millionen hatte. Man hatte 681.000 Zuschauer, die zwischen 18 und 49 Jahren alt waren, also in der Zielgruppe. Und damit hat man tatsächlich in dieser Woche auch Raw geschlagen. Knapp, aber man hat Raw geschlagen, nicht nur in der Zielgruppe 18 bis 49, sondern auch bei männlich 18 bis 49, bei männlich und weiblich 35 bis 49 und so weiter. Man war die Nummer 1 im ganzen Kabel-TV Und also ganz, ganz tolles Rating-Erfolge. Und man darf davon ausgehen, dass eben dieser Grand Slam am 15., also in zwei Wochen, gestern in, am 22., Entschuldigung, nächste Woche auch in, ist man, glaube ich, in New Jersey oder so. Auch da hat man schon ordentlich Karten verkauft. Also ich glaube, auch da ist man irgendwie bei 12.000, 14.000 Leuten unterwegs. Und dann am 22., das wird diese große Show. Und ich denke, wenn sie da ein fettes Match machen, also dann wird man wahrscheinlich vielleicht, also wenn man da die 1,5 Millionen erreichen könnte, das wäre mega. Und ab nächste Woche Montag geht ja die NFL wieder los. Das heißt, Raw wird auf einmal es wieder mit Monday Night Football zu tun haben.
Oh, das wird schwierig.
Also das könnte jetzt tatsächlich relativ schnell gehen, dass AEW regelmäßig Raw schlägt, zumindest in der Zielgruppe. Die älteren Leute gucken ja noch ein bisschen mehr Raw. Also in der Gesamtzuschauerzahl wird es vielleicht noch nicht klappen, aber in der Demo, in der wichtigen Zielgruppe 18 bis 49, ja genau, wird es wahrscheinlich klappen. Also ich freue mich drauf, es hat super viel Spaß gemacht, sowohl All Out als auch wieder Dynamite. Rampage, muss ich sagen, habe ich jetzt letzte Woche nicht verfolgt, das war aber auch die Go-Home-Sendung, das ist ja dann meistens auch nicht ganz so spannend. Morgen werde ich mal reinschauen, denn das Match zwischen Andrade und Pac, ich sag jetzt mal noch nicht, wer gewonnen hat, ihr braucht also nicht die Ohren zu halten, aber es soll wirklich gut gewesen sein.
Okay.
Da werde ich mal reinschauen.
Auch noch nicht gesehen.
Denn auch Andrade, das ist jetzt so einer, der könnte tatsächlich auch schon hinten wieder runterfallen. Ne? Der ist einer, der muss sich jetzt beweisen und ich glaube, das hat er dann hoffentlich auch gemacht. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Schaut mal rein, wie gesagt, für WWE war heute leider tatsächlich nicht viel Zeit.
Aber Dennis, das muss ich noch loswerden, denn 5 Matches stehen fest für Extreme Rules. Ne? Das müssen wir ganz kurz sagen. Auf Extreme Rules, kurz nach dieser großen AEW-Sendung Ende September, das ist nämlich 26. hier am 26. September 5 Matches an der Stahl. Das sind Extreme Rules und es gibt noch keine Stipulation, das wundert mich ein bisschen. Becky Lynch wird zu tun haben mit Bianca Belair, da geht es natürlich um den Damen-Women-Title. Damon Priest gegen Sheamus, kennen wir schon. Bobby Lashley gegen Randy Orton, Randy Orton darf auch noch mal ran. Charlotte Flair gegen Alexa Bliss und ein Roman Reigns gegen Finn Baylor. Das sind diese 5 Matches, die bisher feststehen. Wie gesagt, Stipulation noch nicht geaddet. Müssen sich anstrengen. Ne? Die WWE, die müssen sich anstrengen. Die sagen natürlich immer, die Offiziellen und wer da alle hockt, nö, also wir betrachten AEW nicht als Konkurrent und Buy-Rates etc. interessiert uns alles nicht. Ich glaube, dass das nicht so ist und ich glaube, dass sie so ganz, ganz langsam so ein bisschen Schiss kriegen und uns vielleicht auch in naher Zukunft bessere Pay-Per-Views beziehungsweise bessere Weekly-Shows präsentieren. Die Pay-Per-Views sind ja meist ordentlich, ne? Aber da bringt auch kein John Cena, der irgendwie für einen Match zurückkommt, oder ein Lesnar. Das kannst du nicht damit vergleichen mit einer soliden Unterhaltung bei AEW jede Woche, wo man gerne einschaltet, wo Abwechslung herrscht. Deswegen Daumen drücken und ich bin gespannt, wie lange ich mein WWE-Network noch bezahle.
An der Stelle muss man auch sagen, Bobby Lashley gegen Randy Orton, also auch bei der WWE hat man gemerkt, wir müssen hier auf die neuen Talente setzen. Nico, du bist ja sehr gut im Schätzen. Was schätzt du? Wie lang ist Bobby Lashley schon bei der WWE? Also wann hat er sein Debüt gemacht? Er war ja zwischenzeitlich mal weg.
Sein Debüt hat er gemacht 2003.
2005, also seit 16 Jahren. Seit 16 Jahren, Bobby Lashley, 16 Jahre her, dass er bei der WWE angefangen hat. Und Randy Orton?
Ja, Randy Orton ist ja 2001.
Genau, 2001, 2002 war er bei Ohio Rail Wrestling und Evolution dann 2002, also seit 19 Jahren. Ja. Also hier setzt man auf die jungen,
bitte,
Wilden, setzt man hier und ich bin... Ich bin sehr gespannt. Nächste Woche werden wir dann auch wieder noch ein bisschen mehr über die WWE sprechen, also auch die WWE-Fans sollen natürlich hier nicht zu kurz kommen. Da gibt's ja draußen auch Leute, die sicher sagen so, ach, AEW, ich hab mal geguckt, es ist einfach nichts für mich, ich mag Randy Orton und Bobby Lashley. Und das ist auch gut so.
Da sagen nächste Woche auch NXT Rebranding, glaube ich. Nächste Woche die erste Show, da werden wir natürlich auch mal einen Blick
drauf werfen. Triple H, hast du es gelesen? Triple H musste am Herz operiert werden.
Ja,
ihm hat das wahrscheinlich mit NXT doch ein bisschen mehr zugesetzt.
Musste ich auch dran denken. Scheiße,
ich,
ne?
Ich bin gespannt. Wir wünschen natürlich dem guten Trips alles erdenklich Gute, dass gute er da schnell wieder fit ist. Stell dir mal vor, Triple H macht eher die Biege als Vince McMahon. Das wäre ja nun wirklich.
Das kann nicht sein.
Das wäre ein Swerve à la Vince Russo. In diesem Sinne sind wir durch
und für dann heute. Dann taucht er bei Dynamite auf.
Ne? Ja, an der Stelle mag ich noch verweisen auf die neue Folge Männerabend, denn wir haben gestern Abend Candy, Reinhard und ich die Oktoberfestbiere 2021 getrunken. Das machen wir ja bereits seit 2013, also immer die jeweiligen aus dem Jahr, nicht immer den gleichen Jahrgang, das wäre mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen oll. Haben wir getrunken, ist online mal männerabend.info oder wenn ihr das hier über ein Podcast-Programm hört, dann findet ihr da, genau wie ihr Reds gefunden habt, findet ihr auch da den Männerabend 6 Oktoberfestbiere. Haben wir uns reingestellt und doch große Unterschiede. Das heißt, wenn ihr wissen möchtet, welches Oktoberfestbier ihr unbedingt probieren solltet und welches besser nicht, dann hört euch den Podcast mal an. Wir hören uns nächste Woche hier bei Reds. Ich werde die Sendung wahrscheinlich aus einem Pool in Südspanien machen. Und der Nico, der hat nächste Woche ja Urlaub. Und Geburtstag auch.
Ich habe auch tatsächlich Geburtstag nächste Woche, erschreckend. Ne? Das Jahr geht sehr schnell rum. Ne? Und Dennis, mit dir wollte ich natürlich irgendwie richtig schön auf die Piste, ne, richtig hier feiern gehen. Da bist du gar nicht da.
Ja? Ich bin noch dran, das Clochard vielleicht wieder zu eröffnen, cool, dass wir da zu deinem Ehrentag, dass die vor deinem Geburtstag zugemacht haben. Das ist eine ganz fiese Sache.
Das wäre eine Sause gewesen, sag ich dir, ne?
Allein mit den Umsätzen an dem einen Abend hätten die sich doch retten können. Naja, wir schauen's. Wir werden nächste Woche, das ist noch vor Nikos Geburtstag, hier uns nochmal zusammenschalten, über die aktuellen Ereignisse im professionellen Ringkampf sprechen. An der Stelle sind wir durch reds.de, unsere Homepage, reds auf reds-de auf Twitter. Abonniert uns, empfehlt uns weiter. In dem Sinne sind wir durch für heute. Ich sag tschüss, bis dann.
Ich bin ein bisschen traurig, ich hatte heute irgendwie kein Bier mehr hier am Start. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Dennis, du kannst ja mal in die Tabelle gucken. Wann das zuletzt war, ne? Also ich glaube dieses Jahr. Ja, ich hatte einfach nichts mehr da, weil wir so spät angefangen haben, habe ich meine 3 Dosen Bitburger schon verhaftet. Ja, ich bin nicht so ein bisschen traurig auch, ne? Aber gut.
641 war das, aber da hatten wir, glaube ich, morgens um 9 oder was aufgenommen.
Ja, stimmt. Da waren wir früh dran.
Ja.
Nächste Woche wird das anders aussehen. Da habe ich natürlich Urlaub, wie gerade angesprochen. Und da werde ich eine Kiste Bier wahrscheinlich neben mir stehen haben. Oh. Während du im Pool.
Das könnte eine gute Sendung werden, ja.
In diesem Sinne, Dennis, ne? Wir hören uns. Liebes Reds-Universum, wir hören uns auch. Nächste Woche reden wir ein bisschen mehr über die WWE. Lasst es derbst krachen und gute Nacht. Bam.